Der Titel dieser Predigt ist jetzt Uns zum Vorbild geschehen. An einer sehr gut bekannten Stelle des Alten Testaments vermittelt uns die Bibel ein Bild der Gemeinschaft des Gottesvolks während der Wanderung durch die Wüste. Eine recht unterschiedliche Verhaltensweise dieser Menschen wird uns aber dabei vor Augen geführt, obwohl sie allesamt miteinander errettet worden waren und er sie alle herausgeführt hat aus dem Frondienst in Ägypten, weg vom Pharao. Ägypten und der Pharao gelten ja als Sinnbilder für die Welt und für ihren Beherrscher. Dann schauen wir uns jetzt ein Stück des Weges dieser Erlösten aus ihrer Knechtschaft an. Von ihnen sagt das Neue Testament, dass sie alle unter der Wolke geführt wurden und alle durch das Meer hindurchgingen und alle auf Mose getauft worden sind. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, heißt es weiter, haben denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen gefolgt ist. Und dieser Fels ist der Christus. Also eine wunderbare Führung. Aber hier müssen wir mal innehalten und unsere Situation in Betracht ziehen und auf die geistliche Parallele sehen, die sich für uns als gerettete Gotteskinder hier auftut. Sind wir nicht alle, die wir an Christus gläubig geworden sind, gerettet wurden aus der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf? Aber wir könnten fragen, ja, wie nun errettet und aus welchem Grund errettet? Errettet sind wir nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, und zwar durch seinen Sohn, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. So sagt es der Hebräerbrief im Kapitel 12. Und wir bilden vor Gott in Christus jetzt die Gemeinschaft aller durch sein Blut Erretteten, und das Wort Gottes spricht dabei vom Leib des Christus und von ihm als Haupt. Aber an der Mehrzahl derer, die damals mit Mose unter der Wolke durch das Meer hindurch gerettet worden sind, hatte Gott anschließend kein Wohlgefallen und sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Und der Apostel Paulus musste daraus folgern, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Und er schreibt dann weiter, werdet auch nicht Götzendiener, also Diener des Nichtigen, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. So steht es im 1. Korinther 10. Jetzt kennen wir doch die Kirchengeschichte, in groben Zügen wenigstens, nicht wahr? Seit Jesu Opfertod, Auferstehung und Himmelfahrt sind jetzt gut 1980 Jahre vergangen. Aber bereits die ersten Gemeinden ließen nach wenigen Jahren fremde Einflüsse zu. Gnostische und andere Weltanschauungen haben das gute Evangelium von Christus bald verändert. Die anfänglichen Glaubensgemeinschaften hin und her in den Häusern sind in immer größere Gebäude gezogen und den Bischöfen wurde immer mehr Bedeutung und Macht eingeräumt. Das Resultat ist allseits bekannt und wirkt sich bis heute verheerend aus. Von Anfang an ist der einfältige Glaube an Christus von jeglicher Religion verfolgt worden, vor allem von der christlichen. Und zudem brach anfangs des 20. Jahrhunderts der Pfingstgeist herein und die Charismatik kam in seinem Gefolge und neben all diesen Missständen verirrte man sich auf hunderte geistliche Nebenwege, die wir hier aber weder aufzählen wollen noch können. Heute stehen wir im Wohlstand unserer westlichen Christenheit und ihrer Allianzen vor der Bildung der ökumenischen Welteinheitsreligion und in zahlreichen christlichen Vereinen sind im Vorfeld dazu bereits zügellose Zustände entstanden. Befassen wir uns deshalb jetzt lieber mit dem Gotteswort zur Predigt aus dem Alten Testament. Wir haben dabei eine der bekanntesten Stellen vor uns. Also denken wir an die Worte des Apostels Paulus, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen. Am Ende des 31. Kapitels im zweiten Buch Mose steht: Und als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen: Zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast: Ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Mose aber wandte sich um und stieg vom Berg hinab, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Diese waren auf beiden Seiten beschrieben, vorn und hinten waren sie beschrieben, und die Tafeln waren das Werk Gottes, und die Schrift war die Schrift Gottes, eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, das jauchzte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er aber antwortete: Das klingt nicht wie Siegesgeschrei oder das Geschrei der Niederlage, sondern ich höre einen Wechselgesang. Es geschah aber, als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte Moses Zorn. Und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es auf das Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Zu Aaron aber sprach Mose: Was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Da sagte Aaron: Mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen. Du weißt, dass dieses Volk bösartig ist. Sie sprachen zu mir: Mache uns Götter, die uns vorangehen, denn wir wissen nicht, was aus diesem Mann Mose geworden ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach ich zu ihnen: Wer Gold hat, der reiße es ab. Da gaben sie mir's, und ich warf es ins Feuer. Daraus ist dieses Kalb geworden. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager, und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie ihnen Mose gesagt hatte, und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Und Mose sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde begangen, und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Söhnung erwirken für eure Sünde. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun hin und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen, aber am Tage meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Soweit der Text. Was für eine Situation und was für Personen sind hier aufgezählt. Die Rede ist einmal einerseits vom Volk und andererseits von Aaron, dem Hohepriester. Die Rede ist von Mose, dem Mann Gottes. Und die Rede ist von dem Herrn selber, der diese Sache geschehen hat lassen, uns zum Vorbild, die wir heute das Gottesvolk darstellen als seine Kinder, in heiligem und königlichem Priestertum, als Gruppe einzelner Gläubiger vor Gott in Christus. In jedem Fall ist ja die Masse immer der unrichtige Ansatz, der Einzelne, du und ich, wir bilden mit anderen Einzelnen derzeit auf Erden den Leib Christi, das Israel Gottes. Auf unsere Einstellung als Einzelne kommt es an, in unserer Situation und zu unserer Zeit. Und deshalb müssen wir uns mit dem beschäftigen, was uns hier zum Vorbild geschehen und extra aufgeschrieben worden ist. Das aus der Welt und Herrschaft des Weltbeherrschers herausgerettete Volk Gottes verlangt dort in der Wüste nach sichtbaren und angreifbaren Göttern. Mag sein, dass religiöse Gewohnheit dabei eine Rolle spielt. Die meisten von uns kommen ja ursprünglich aus einer der beiden christlichen Großkirchen und viele haben sich in ihrem Denken von gewissen religiösen Schablonen nicht freimachen können oder nicht ganz freimachen können. Götter, sagen sie, auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Das ist ihr Begehren, dass sie dann an den Mann richten, ihren geistlichen Führer, mit dem sie einer stillen, geduldigen, persönlichen Gottesbeziehung ausweichen wollen, Aaron, den sie vorschieben als Ersatz. Das ist eine der Schablonen, die auch vielen von uns geblieben sind. Da ist einer, der Hochzeiten und Taufen und Begräbnisse durchführt, der Gottesdienste ausrichtet, der predigt und, wenn nötig, Seelsorgegespräche macht. Und das ist Religion, in typisch menschlicher Weise. Ein Ersatzmann da vorne für meine geistliche Verantwortung. Menschen waren sie, die nicht träge werden sollten, sondern durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Das war und das ist auch heute Gottes Begehr an die Seinen. Nicht einen Menschen vorschieben, der die geistlichen Dinge für dich erledigt. Was dabei herauskommt, sehen wir an dieser Begebenheit. Ja, das ist ja unser aller Erfahrung. Es ist immer gut möglich, einen gemeinsamen Ausflug zu machen, ein Gemeindefest. Aber wo es um Gebetsstunden geht, in denen der Einzelne vor Gott seinen Mann steht und für die Sache Gottes und für die der anderen einsteht, dafür herrscht wenig Sinn. Und so ist es zu sehen hier im Text. Das wird damals in Kaleb vorgegangen sein. Der war ja anderen Sinnes als die meisten, wie wir wissen. Josua, der andere Getreue vor Gott, der war mit Mose auf dem Berg. Wie wäre es gewesen, wenn alle, wenn jeder einzeln täglich zur geeigneten Stunde auf die Knie gegangen wäre und sich vor dem Gott, der sie herausgeführt hatte aus dem Verderben und der ihnen Hoffnung und Zukunft gab und dessen Wort gewiss ist, was wäre gewesen, hätten sie sich gebeugt, hätten sie geglaubt und gebetet und sich um Gottes Ehre gesorgt. Jeder Einzelne im Volk. Was wäre dann gewesen? Und was wäre heute, wenn das so geschehen würde in dieser Christenheit? Wenn man nicht den Pfarrer, die Ältesten und Gemeindeleiter vorschieben würde und um Rat und Tat angehen würde, sondern ein ganz normales Leben als Kind des himmlischen Vaters führen würde und das im neuen, von Christus gegebenen Leben realisieren würde, was in Epheser 2,10 steht. Meinetwegen steht das ja dort, nicht für den Leiter, mich betrifft's. Da steht etwas von den Werken, die der Vater für dich und mich bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen, nicht nur der Gemeindeleiter, weil wir Gottes Werk sind, geschaffen in Christus Jesus, jeder Einzelne, du und ich. Aber der Sinn stand ihnen dort und steht auch heute nach anderem, nach Ersatz für das stille, demütige Beugen und Hoffen und Glauben, das Gott für uns bereithält. Nein, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Und er machte sie. Aaron tat, was sie wollten. Und jetzt steht als Gericht Gottes ein Götzenbild in ihrer Mitte, angeregt durch dämonischen Einfluss. Finanziert mit menschlichen Mitteln, Religion pur. Und was jetzt? Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Was immer das heißt, jedenfalls, sie tanzten. Und jetzt gelingt auch das frühe Aufstehen. Ja, Brandopfer, Friedensopfer, wie das heutige Gehabe mit dem Friedenslicht, mit Feiern und Festen und Jesusmärschen und Ritualen, vermischt mit heidnischen Volksbräuchen. All das bestimmt in der Folge manch christliches Vereinsleben. Und die meisten Gläubigen genießen ihren Glaubensersatz bis zur bitteren Neige. Ja, sie kämpfen ja darum. Überlegen wir doch, wie viele Märtyrer sind gestorben in all den Jahrhunderten, weil sie gegen solche religiösen Verirrungen angegangen sind. Mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Ist es nicht die Aufforderung, das zu erhalten, wonach einem der Sinn steht? Und da zählen auch gewisse Predigten dazu, Bücher, Filme, aufputschende Musikformen, charismatische Begeisterung. Was wird da nicht alles versucht und hineingenommen, um Menschen zu fischen und sie in Stimmung und bei der Stange zu halten? Es muss sich etwas rühren, etwas Greifbares. Was erregt in einem Gläubigen das Verlangen nach solchen Dingen? Scheinbar geht es ja kaum einem anders. Auch ich verfehle ja in mancherlei Weise das Ziel, nämlich Gott und seinen Willen. Ich treibe auch oft unnütze Dinge, strebe da und dort weltliche Ziele an, fröne meinem Eigenleben und das alles körperlich und mental und familiär und als Hobby. Ihr wisst ja alle, wie das funktioniert. Und dann stelle ich mich hin und schreibe eine Predigt wie diese hier. Ja, das ist möglich, das geht. Aber es ist schrecklich und es entsteht Schaden dabei, für mich und um mich her. Denn wer im Geringsten nicht treu ist, der ist auch im Großen nicht treu. Und das wahre Gut kann und wird uns Gott so nicht anvertrauen. Wie hat Gott dort am Ende des Textes gesagt? Am Tage meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Und deshalb ist auch vieles bei uns nicht so, wie es hätte sein sollen, nicht wahr? Wenn er auch barmherzig ist und voller Güte, ungestraft lässt er keinen. Die Sache, die wir hier im Text vor uns haben, die ist uns ja zur Warnung geschrieben. Wir können da auch noch einige Gedanken zu Aaron anführen, wie er mit besorgter Miene, das schlechte Gewissen auf der Stirn, durch die Reihen des Volkes schreitet und versucht, die schlimmsten Ausbrüche des Lasters noch zu verhindern im Volk. oder sie wenigstens einzudämmen. Er ist ja ihrem Willen gerecht geworden. Und dann seine Ausflüchte Mose gegenüber. Du weißt, dass das Volk böse ist. Ja, wer spricht denn da? Der verantwortliche Seelsorger, ein Mietling. Und jetzt kommt auch noch Unsinniges, ja Unnötiges aus seinem Herzen, wie bei einem unbußfertigen Sünder, eine ganz kindische Ausrede, die jeder Logik entbehrt. Ich sagte zum Volk, wer Gold hat, der reißt es ab, sagt er, da gaben sie es mir und ich warf es ins Feuer und daraus ist dieses Kalb geworden. Und es sagt er so ruhig und so leicht, als ob es nichts wäre, als ob er dabei keine Schuld hätte. Ist uns das nicht eine Lehre hier, solch tragisches Vorbild, dass wir nicht auf einen menschlichen Gemeinschaftsleiter zu hoffen haben, die wir ja allesamt Brüder sind, auch die Schwestern, mit dem einzig einen, der unser Herr ist, unser Herr im Himmel? Was für Charaktere zeigt Gott da auf in der Wüste? Gehen wir damit nun über zu dem Menschen, dem das Verhältnis des Volkes zu Gott wirklich am Herzen lag, zu Mose. Betrachten wir sein Verhalten, das uns ja in erster Linie zur Lehre aufgeschrieben ist. Wie muss ihn da oben auf dem Berg das Wort Gottes persönlich getroffen haben? Da steht ab Vers 7, da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Aber dich will ich zu einem großen Volk machen. Was muss das für Mose für ein Schlag gewesen sein, aus Gottes Mund zu erfahren von dem Verhalten seines Volks? Wie wird er innerlich zusammengesunken sein auf dem Berg? Die meisten interessieren sich ja nicht für die Sündenschuld ihrer Mitmenschen. Die fragen höchstens, was geht mich das an? Aber wenn einer so vor Gott steht wie Mose und Gottes Urteil hört über die Sünde, und wer sollte sonst Ohren haben, um das zu hören, der kann dem Wort Gottes nicht ausweichen. So einen haut das um, der ist niedergeschmettert. Und dazu gehören gerade die persönlichen Ausdrücke, die Gott da gebraucht. Dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, das hat das Verderben angerichtet. Dein, du bist der Mann. Das ist ein Satz, ein Wort, das uns allen gilt, bei jedem Bibellesen. Haben wir das nicht erlebt, dass dieses tiefe Ächzen durch unsere gebeugte Gestalt geht, als Vater, und wie du, als treue Mutter, erzitterst, weil es plötzlich oder weil es schon wieder heißt, du, dein Sohn, deine Tochter, sie haben gesündigt und sie sündigen noch die Kinder, die du erzogen hast. Hast du nicht auch schon diese furchtbare Last verspürt, so unwiderstehlich, so lähmend, so erdrückend? Manche unserer Glaubensgeschwister sind im Abfall begriffen, laufen jetzt anderen Zielen nach. Und du hängst als Bruder mit drin, ich auch. Du bist mitverantwortlich, wie ich. Sie haben es verderbt. Und jetzt sieht der Richter dich an. Ja, geht's uns was an? Ja. Wie wird dem Mose zumute gewesen sein, als Gott das Volk so auf ihn geworfen hat? Er konnte sich dem ja nicht entziehen. Das hätte er niemals gewagt, vor Gott stehend. Aber denken wir mal an seine früheste Kindheit, an seine Erziehung am ägyptischen Hof, an seinen Eifer für sein Volk, an seinen 40-jährigen Hirtendienst beim Schwiegervater in Midian, dann der brennende Dornbusch, die Berufung, das Volk herauszuführen, seine gewaltige Lebensaufgabe. Und jetzt? Wir sollten unseren Lebensweg bis hierher nicht verachten. Nicht rede ich von den sündigen Zeiten und von unserer Zeitverschwendung. Von Gottes Führung und Ziel und unserer Aufgabe hier rede ich. Ja, doch, du bist gemeint. Gott spricht dich an. Lass ihn doch jetzt das machen aus dir, was er dir zugedacht hat. Bleib da, zu seinen Füßen. Es gibt einen zweiten im Wort Gottes, im Neuen Testament, der von klein auf zu den Füßen des Gamaliel saß. Der hatte das Gesetz des Mose und die Propheten studiert wie kaum ein anderer. Und der hat eine bestimmte Gemeinsamkeit mit Mose. Wir kommen noch dazu. Und genau dieser Mann warnt uns hier schriftlich, dass uns das alles zum Vorbild geschehen ist und zum Vorbild dient. Ja, es war das Volk des Mose und dieses Volk hatte es verderbt. Erinnert uns das nicht gleich an die heutigen Zustände, an Allianz und Ökumene, an Frauenordination, an charismatische und viele andere Verirrungen, Land auf, Land ab, an den historisch-kritischen Umgang mit Gottes Wort, an das Ignorieren der Auferstehung Jesu, an die verleugneten Gottesnamen in neuen Bibelübersetzungen, deine und meine Christenheit. Ja, wie stehen wir dazu? Wollten wir vielleicht, aber können wir uns dem doch nicht entziehen? Die Sache wird ja immer ärger ringsum, das zügellose Unheil kumuliert. Wie viele betrachten sich heute als Christen, haben aber mit der Wahrheit Gottes nichts zu tun, nur ein wenig Sonntagsspielerei, ein nettes moralisches Hobby, nur mehr ein Name, innerlich aber tot. Es herrscht Laodicea in Reinkultur. Fressen, saufen, singen, tanzen und der Herr ist draußen und klopft an, bis auch die Zeit des Anklopfens vorbei sein wird. Du, dein Volk und deine Verkündiger. Und jede Evangelisation, jedes Gespräch, das zu einem anderen Christus führt als zu dem Christus der Bibel, führt endzeitliche, führt antichristliche Fehl- und Totgeburten herbei. Mit dem äußerlichen Getue, mit den vollen Versammlungshäusern, den prächtigen Bauten, den tollen Veranstaltungen, die aber am wahren Christus der Heiligen Schrift vorbeigehen, reift die endzeitliche Katastrophe der gewesenen Christenheit aus. Ein christliches Volk tanzt längst um die von ihm gewünschten Bilder herum, nach außen reich und satt an Religion, innerlich aber elend, jämmerlich, arm und bloß, im religiösen Eigenleben der verderbten Fleischesnatur, wie Römer auch 13 sagt, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Ja, kümmert dich das, du Tochter Zion, die du da sitzt, die Hände im Schoß, zufrieden mit dir selbst? Kehren wir zurück zum alttestamentlichen Vorbild. Da steht ein Wort in unserem Text, wir haben es gelesen, aber hat unser Herz es gehört? Das Wort aus Gottes Mund an Mose lautet, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Ja, haben wir gut aufgepasst? An einer stillen Stelle war es verborgen. Jeder Demütige hört es betroffen heraus, wie einst ein Jakob und hier ein Mose. Und wer sonst erkennt solchen Hoffnungsschimmer? Andere brechen eher zusammen als Vater, als Mutter, als Erzieher, als Hirte. Lass mich! So heißt die Stelle. Lass mich! Das ist das Wort der Hoffnung. Wie hat Jakob geantwortet, damals am Jabok, auf dieses Wort Gottes? Ich lasse dich nicht, waren seine Worte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und was geschah? Er segnete ihn dort. Und jetzt hier wieder dieses Wort, lass mich! Da geht etwas durch das betrübte Herz des Mannes, dem das Heil seines Volkes so am Herzen liegt, wie eine ferne Siegesgewissheit. Man kann Gott auch aufhalten. Ich kann ihn zurückhalten mit meinem Gebet. Und nicht vergeblich hat der Herr einmal mehr dieses Lass mich eingebaut in sein Wort. Oh, dass wir, die sein Wort betroffen macht, doch Acht haben würden auf all diese herrlichen Perlen, auf diese väterlichen Winke, die nichts anderes meinen als komm, komm doch, halte mich auf in meiner Gerechtigkeit, erinnere mich an meine Barmherzigkeit, an meine Hilfsbereitschaft, an meine Versprechen, die ja alle einen wunderbaren, einen wohlfundierten Grund haben. Gott will sich halten lassen. Ja, sicher, er will es. Das Lass mich ist ein Funke seiner Gnade und der soll zuversichtlichen Glauben anzünden in unseren Herzen. Gott will gerne gehalten werden von denen, die einstehen wollen. Einstehen als Sünder für die Sünde ihres Volkes, ihrer Gemeinschaft, ihrer Familie, ihrer Kinder. Aber warum will er das? Weil es seine Art ist und weil es die Art seines Sohnes ist. Die ganze Schöpfung ist darauf gegründet. Und von diesem Berg, da geht ja mehr als nur eine Ahnung, mehr als nur ein Gedanke, hinüber in eine ferne Zeit, in einen finsteren Garten nahe Jerusalem, wo unseretwegen das edle Angesicht des Sohnes einst den Boden dieser Welt berühren wird. Aber bleiben wir noch hier, bei Mose und damit auch bei uns selber. Lassen wir uns doch ermuntern, du Mutter, du Vater, dein Kind hat es arg getrieben. Und da sind Stimmen laut geworden, keine guten, keine wohlmeinenden Stimmen. Ja, es sieht es nicht vielmehr so aus, als ob auch Gott dein Kind aufgegeben hätte. Es wird ja immer ärger mit den Kindern in unserer Zeit. Und wie auch mit der Wirtschaft und der Politik und der ganzen Lieblosigkeit, es ärger wird ringsum. Beinhart und eiskalt steht uns jetzt das System der Welt gegenüber. Aber hast du ihm nicht zugehört? Gott hat sich an jede seiner Verheißungen gebunden. Und das ist sein Ruf an dich hier und heute. Halte doch Gott fest, halte ihn auf. Ja, er will es so. Man kann ihn halten und man darf ihn halten. Er will ja gehalten werden, gerne. Und deshalb hat er dieses Wort eingeflochten, dieses »Lass mich«, damit es von den Elenden gehört und aufgegriffen wird. Ich lasse dich nicht, ich halte dich fest. O du Gotteskind, halte doch fest am Gebet. Halte Gott fest, umfasse seine Füße und gib nichts und niemand verloren, gib nie jemanden auf. Gott ist die Liebe und bei ihm ist viel Vergebung. Brüder, Schwestern, wie gerne möchte uns Gott andere Seelen aufs Herz legen, aber wir hören nicht. Wir hören seine Stimme nicht vor lauter Missmut und Beschäftigung und tausend anderen Gründen. Die meisten schlafen lieber, nehmen sich nicht die Zeit, ein paar Stunden in der Nacht vor ihm zu knien und in der Fürbitte in den Riss zu treten. Alles andere ist scheinbar wichtiger. Und wenn dann Gottes Gerichtswort hereinbricht, dann ist man todunglücklich. Aber man kann ja nichts machen. Du, das ist des Teufels Lehre. Sehr wohl kann man etwas machen, man hätte längst, wir hätten schon vorher erscheinen können vor dem Gnadenthron und jetzt sollen wir erst recht kommen. Ist uns denn das Wort aus Hesekiel 22 abhanden gekommen, wo Gott uns tadelt? Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Siehst du es nicht, wie gern die göttliche Liebe von ihrem gerechten Zorn lassen möchte, wie gerne sie vergeben möchte, heilen und erretten möchte? Erleg doch endlich das viele Zeug aus deiner Hand, das dich so zerstreut und beschäftigt. Geh weg von dem, was dein Ohr dauernd anfühlt, was dich ablenkt vom wahren Gottesdienst, von dem persönlichen Dienst, den Gott dir gegeben hat. Der Gebetsdienst ist uns allen zugeeignet. Schade um die vielen sonst verlorenen Stunden. Leg doch alles weg, was dich abhält davon, dass dich Gott mit Seelen ehrt, die er dir aufs Herz legt zur Fürbitte. Tritt doch ein in den Riss, er ruft dich auf, er sucht nach solchen Leuten, wie sein Wort vielfältig beweist, so auch hier. Ach, wie wenige von uns, die wir doch Gottes Eigentum sind, lassen sich hineinziehen in diese heiligste und innerste Arbeit, in das priesterliche Fürbitten im stillen Kämmerlein. Na, für was? Wozu denkst du denn, dass du hier bist? Noch hier bist. Mose hat deshalb ein zweites Mal den beschwerlichen Berg erklommen. Andere wären längst unten geblieben und hätten die Hände in den Schoß gelegt. Da kann man nichts mehr machen. Mose war anderer Meinung. Er suchte Gottes Barmherzigkeit. Wie viel von unserer Zeit muss denn noch verstreichen? Wer die nächtlichen Stunden auf den Knien kennengelernt hat, wer das Wort kennt aus Jakobus 5, dass Gott voller Eingeweide ist, dass er voller Mitgefühl ist, der kennt den Segen, der von intensiven Gebetszeiten ausgeht, auch wenn wir nicht gleich einen Erfolg sehen. Aber glauben zu können, dass Gott für uns ist, wie er sagt, und dass er gerne hilft und dass er ein Vergelter ist denen, die ihn suchen, das ist ein Ergebnis solcher Stunden. Denn das ist eine wunderbare Gnadengabe Gottes für jeden von uns. Er hilft ja selber unserem Gebet auf, wenn er uns auf den Knien sieht. Mose jedenfalls hatte Gottes Wink verstanden. Er trat ein für die anderen, für die Seinen. Aber wie nun beten für dieses halsstarrige, abtrünnige Volk, das vor Gott nicht rein ist? Und auch Mose war ja nicht rein vor Gott. Wenn er auf die Werke sieht, hier und dort, dann kann sein Gebet ja nirgends Fuß fassen, beim Volk nicht und bei ihm selber auch nicht. Was tut er also? Wie geht er vor? Er stützt sein Gebet auf Gottes Tun und Gottes Wort und auf Gottes Erbarmen. Er sagt, es ist dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast. Mose beruft sich auf Gottes Plan und auf Gottes Tun in seinem Gebet. Er läuft mit der Waffe des Erinnerns Sturm auf Gottes Herz und beruft sich auf Gottes Erbarmen. Und Mose setzt hinzu, was werden denn die Ägypter sagen? Es geht doch um die Ehre deines Namens. Du hast dich eingelassen aus lauter Gnade mit diesem Volk und darum ist dein Name auch mit diesem Volk verbunden. Und wenn dieses Volk jetzt vertilgt wird, dann steht die Ehre deines Namens auch mit auf dem Spiel. Ist doch kühn gebetet, nicht wahr? Eines steht jedenfalls fest, jetzt hatte Gott seinen Beter. Und Mose setzt noch nach, gedenke her an deinen Diener Abraham. Und jedes Wort kommt ihm jetzt mit Betonung, in tiefster Bewegung aus der Seele. Und Isaak und Israel, denke doch daran, was du ihnen verheißen hast. Wir sehen, das ist der Beter Gottes, der den Allmächtigen erinnert an das, was er, was Gott getan hat, an die Wunder und an die Versprechen, die Gott gegeben hat. Man kann nicht besser beten, als dass man Gottes eigene heilige Worte vor ihm ausbreitet in Demut und Hilflosigkeit. Und da steht im 2. Mose 32, 14, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte, was er angedroht hat, und das völlig zu Recht, nach seinem Bund des Gesetzes. Das lässt er jetzt, das unterlässt er jetzt, weil bei ihm die Gnade für das Recht eintritt. Er selber hat das Gesetz jetzt zum Schweigen gebracht auf das Wort seines Beters hin, den er versucht hat. Ja, Gott versucht uns, nicht aber wie der Satan, der das Böse in uns hervorlockt und uns dann damit knechtet und bindet. Nein, Gott versucht die Seinen so, dass durch seinen Geist das Gute zustande kommt in unseren Herzen und die Christusähnlichkeit mehr und mehr hervortritt in unserem neuen Wesen durch das Erkennen des Sohnes Gottes, der uns ja nicht nur sein Leben gegeben hat, sondern auch seinen Sinn. Anschließend ist Mose hinabgestiegen zum Volk, aber als er nahe zum Lager kam und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln weg und zerschmetterte sie unten am Berg. Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es mit Feuer, er zermalmte es zu Pulver, streute es aufs Wasser und gab es den Kindern Israels zu trinken. Allerdings, Mose steigt wieder hinauf auf den einsamen Berg Gottes, er gibt nicht auf. Und das hat eine wichtige Bedeutung für uns, weil der Herr uns nachdrücklich angewiesen hat, dass wir allezeit beten und nicht nachlassen sollen. Aber es war wohl der schwerste Weg für Mose. Zwar hatte Gott die angedrohte Strafe weggenommen, das Volk würde nicht vertilgt werden, aber er hatte noch nicht vergeben. Und Mose hatte noch zum Volk gesagt, und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Und dann war er hinaufgestiegen. Wir heute können uns gut vorstellen, wie manche im Volk gesagt haben werden, was hat der Mann, was hat denn der nur? Denn kaum einer wird geahnt haben, was in ihm vorging, als er noch einmal auf den Berg stieg. Aber haben wir das entscheidende Wort vernommen, das kleine, unscheinbare Wort, vielleicht? Vielleicht kann ich Sühnung wirken für eure Sünde. Für Mose war es ein zentnerschweres Wort, tief wie das Meer. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken. Da unten fragt man sich, was hat der Mann nur? Gott hatte doch zu Mose gesagt, lass mich, ich will das Volk vernichten und dich zu einem großen Volk machen. Aber wer das Wort Gottes kennt und lieb hat, der entdeckt hier die Morgendämmerung der Ewigkeit. Denn so kommt es eben nicht, sondern es kommt weitaus besser. Es kommt gemäß dem Evangelium vom Sohn Gottes. Es liegt bei Gott, uns mehr zu geben. Was für ein wunderbares Wort. Vielleicht. Lass mich. Ach, wie arbeiten Gottes Worte in den Seelen seiner Knechte. Kennen wir das nicht auch, dass uns sein Wort nicht mehr loslässt, dass es Tag und Nacht präsent ist in uns, bis es endlich zu seinem Ziel kommt? Mose hat den Jammer des Volkes gesehen, dem Volk selber blieb er ja verdeckt. Er kam zu dem Schluss, ich sollte an ihrer Stelle erwählt werden. Dann schießt so ein Gedanke ein bei einem Menschen Gottes, dann befällt uns eine seelische Übelkeit, da kann einem nicht mehr gut sein dabei. Und was hinter diesem Unbehagen steht, ist der Geist Gottes, der Geist der Heiligkeit, der Geist der Sohnschaft, der Geist des Christus. Ich sollte an ihrer Stadt ein Volk werden? Oh ja, ich sollte statt ihrer, ja, aber nicht erwählt, nein, so nicht. Ich sollte an ihrer Stelle bestraft werden. Und da stand dieses Wort fest in ihm und jetzt kam es auch so über seine Lippen. Ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Aber nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Tilge mich, nicht das Volk. Haben wir diese Gesinnung im Gebet, im Leben? Es ist die Gesinnung Jesu. Der Welt ist die grundsätzlich fremd. Mose hatte Gott reden gehört von Versöhnung und das hat mit dem Sohn zu tun, mit Stellvertretung, mit Hingabe und Opfer eines Unschuldigen für die Schuldigen. Denken wir nur an die vielen geschlachteten Lämmer und Stiere im Alten Testament. Und das war ihm nun die logische Folge. Ein Mann sollte sterben für das ganze Volk. Und das war für Mose die absolute, die elementarste Basis in dem kleinen Wörtchen vielleicht. Ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen möge. Ja, liest man da nicht jahrelang darüber als oberflächlicher Christenmensch, kneift Augen und Seele zu? Probieren wir mal die Sache kritisch zu betrachten, was Mose da tat. Als eine törichte Vermessenheit vielleicht. Hat er denn nicht bedacht, was das heißt, ausgetilgt zu werden aus Gottes Buch? Bei den Kindern und Jünglingen in Christus mag dieses Vorgehen noch unverständlich sein, wie das Wort des Paulus das bestätigt. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Ja, da scheut das Fleisch zurück, auch das Fromme, nicht wahr? Vor so einem Satz. Da spielt der Verstand nicht mit, das findet er unnötig, das ist vermessen und töricht. Wenn Mose da aber eventuell doch zu weit gegangen war, dann spiegelt die momentane Torheit seiner Worte allerdings nur seine menschliche Beschränktheit wider. Aber die Liebe, die daraus spricht, die ist göttlichen Ursprungs. Und so rechnet Gott. Denn auch Christus wäre mehr als töricht gewesen, als er einst in den Rettungsplan des Vaters einwilligte. Aber sein Ruhm vor Gott, dass er nicht mit Gewalt festhielt, Gott gleich zu sein und sich freiwillig selbst entäußerte in eine Menschengestalt und zudem sein gewaltiger Lohn, nämlich die von ihm erworbenen Seelen, als er ausrief für uns alle, es ist vollbracht. Das spricht die Sprache der Liebe Gottes. Dieses göttliche Prinzip, das sich in seinem Wort immer wieder zeigt, hat seinen Ursprung und seine Berechtigung in dem Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist vor Grundlegung der Welt. Sehen wir unser Herz an, wie wir da sitzen. Und es könnten auch noch andere mit uns da sein, auch Pastoren und Älteste und wer weiß wer noch. Über die allermeisten ergeht ja doch Gottes Urteil, sie suchen alle das Ihre. Aber hier, in unserem Text, da sehen wir eine Liebe, die nicht das Ihre sucht, sondern die das der anderen sucht, die sich opfert für ihr Volk. Herr Brüder und Schwestern, wollen wir nicht auch solchen Dienst tun für Gott? Willst du diesen Dienst tun, der wirklich etwas wert ist in des Vaters Augen? Dann lass dir diese Liebe schenken von ihm. Diese Liebe, die etwas opfert, auf das du bereit bist zu sterben. Zu sterben deiner sanften Bequemlichkeit, zu sterben deinen eigenen Wünschen und den gemütlichen Abenden und den geruhsamen Stunden, zu sterben wie das Samenkorn Gottes, damit es Frucht bringe, Frucht, die Gott ja immerfort sucht an uns, Willst du den Dienst tun mit den guten Werken, die Gott so vorbereitet hat für dich? Dann gib dein Leben für den Jammer deiner Umgebung, für das Elend, das Gott dir zeigen wird in deinem Volk, in deiner Gemeinschaft und an Menschen, die hoffnungslos verloren scheinen. Wollen wir die Worte unseres Vaters und unseres Herrn und Erlösers hören dazu? Wir stehen in Hosea 11, Vers 4. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Na, lass dich doch auch binden mit den Seilen der göttlichen Liebe, die sich opfern lässt und allem eigenen stirbt um der anderen willen. Und antworten wir unserem Herrn wie die Sulamit, die Braut im Hohelied. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Ja, es war ein ergreifender Augenblick, als Mose so vor Gott stand. Langsam war er hinaufgestiegen, sehr langsam, wie einst Abraham auf dem Berg Moria, sein Sohn Isaak neben ihm. Und bei jedem Schritt war es ihm, als würde ihm jemand auf sein Vaterherz treten, so schrieb einmal Paul Humburg dazu. Denn sie gehen sich langsam, sehr langsam, unsere Opferwege. Das Volk, sagte Mose, hat eine große Sünde getan, das ist wahr. Aber nun vergib ihnen ihre Sünde, wo nicht, tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr lässt sich darüber keine Freude anmerken in unserem Text. Und doch ist anzunehmen, dass sein Herz gejubelt haben muss über diese Worte. Das Wort des Mose hatte ihn überwunden, wie er es ja selber gewünscht hatte. Er vergibt. Eine zeitliche Strafe allerdings kommt auf das Volk, denn ungestraft lässt er keinen. Verstehen wir? Gott sucht solche Leute unter uns, die in den Riss treten, auf eigene Kosten. Und in Mose hatte Gott den Beter gefunden nach seinem Herzen. Einen Beter, der sich selbst geopfert hat für das Volk. Tilge mich, nicht sie. Das war das stärkste Wort für den Herrn. Da klingt in Gottes Herzen wohl der tiefste Ton mit. Das war ja die Liebe, die dem ewigen Geist entspricht, in dem der Sohn Gottes sich opferte für die Sünden der ganzen Welt. Und wie muss sich das Herz Gottes geneigt haben zu seinem Knecht? Was für ein herrliches Geheimnis des Lebens Mose mit seinem Gott. Wie akkurat ist der Herr immer wieder erschienen, wenn Mose vom Volk bedrängt wurde. Ein Leben in der Verbindung mit Gott, das seinesgleichen sucht. Ähnlich wie bei David. Mehr noch, Gott, der außerhalb von Zeit und Raum alle Geschehnisse kennt und sieht, wie war er erinnert an das, was in der Fülle der Zeit kommen sollte, als der Sohn sich geopfert hat, als er es auf sich nahm, die Menschen durch sein Blut zu erlösen und Versöhnung zu schaffen für ihre Schuld. Der, der ist und der war und der kommt, sah hier das Vorbild und er sah dort die Vollendung. Und er, der Vater, der hier das Opfer des Mose nicht annehmen konnte, das Opfer des Sohnes dort auf jenem Berg, das nahm er an. Das Opfer, das der Vater selber bringen musste in seinem Sohn. Und dem Sohn ist dabei kein Schritt erspart worden bis hin auf den Berg mit dem Kreuz. Und dort hing er dann, als ein Fluch an unserer Stadt. Dort ließ er sich behandeln, als wäre er ausgetilgt aus Gottes Buch. Gott warf uns alle auf ihn, auf seinen Sohn. Ja, wir haben es verderbt. Aber Jesus hat weder sein Volk noch uns Sünder aus den Heiden verleugnet. Er hat all unsere Last auf sich genommen. Alles, was wir verderbt haben, hat er auf sich genommen und ist gestorben für uns. Dieses Opfers willen wurde zur Zeit des Mose die Sünde des Volkes verziehen. Und um dieses Opfers willen, das unser Herr und Heiland gebracht hat, soll und darf und kann jeder Vergebung finden. Wer immer mit seiner Sünde zu Gott kommt, nicht aber vielleicht, nein, sondern ganz sicher darfst du sein, die Strafe liegt auf ihm, auf das du nicht ausgetilgt wirst aus Gottes Buch. Und nun tritt doch auch du ein in die Fürbitte für andere im Kämmerlein. Die Gotteskindschaft, die hat eine himmlische Qualität des Herzens, nicht wahr? Und immer noch erklingen deshalb starke Stimmen auf Gottes heiligen Bergen. So komm, opfere auch du deine Stunden und tritt in den Riss. Jesus hat es uns gesagt, der Vater sucht solche Beter in Johannes 4. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er selber aber, der sein Leben und Blut zum Opfer für die anderen gegeben hat, der große, treue Hohepriester, bittet jetzt für uns. Und sein Fürsprechen, das ist stärker als alles. Denn zum Vorbild ist uns geschehen, was wir jetzt gelesen und gehört haben. Und der Hebräerbrief setzt noch die Verheißung Gottes dazu, im Kapitel 3. Auch Mose ist treu gewesen, als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündigt werden sollte. Christus aber, als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Amen.
Amen.